TaxPod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen zweiten TaxPod-Folge dieses Jahres 2025. Wir möchten unseren Ansprüchen gerecht werden und wieder häufiger über auch aktuelle Urteile berichten und das zeitnah und berichten also hier über die Urteile des Monats Januar. Und wir machen das zu dritt. Einmal ist bei uns wie immer natürlich Jens. Wie könnte es anders sein?
Hallo Götz.
Und da wir Urteile besprechen, ist es ja ausgesprochen naheliegend, einen ausgesprochenen Verfahrensrechtler dabei zu haben. Und das ist Christian Süß aus dem Münchner Büro. Hallo Christian, es ist schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen, hallo Jens, hallo Götz.
Und wir möchten in dieser Folge über Entscheidungen sprechen, die im Januar jetzt veröffentlicht worden sind, nur vom Bundesfinanzhof. Und im zweiten Teil möchten wir auch einen Ausblick geben auf Entscheidungen, die möglicherweise in einer gewissen Richtung zu erwarten sind, nämlich indem wir berichten aus den mündlichen Verhandlungen, die diesen Monat stattgefunden haben, allerdings natürlich nur aus den Fällen, die wir für relevant erachten.
Genau, muss ja auch sagen, genau, der Christian tut sich das ja an, dass er sich die mündlichen Verhandlungen auch beim Bundesfinanzhof da antut. Deswegen haben wir ihn ja auch nach München versetzt, ja, damit er dort dann das miterleben kann. Nein, genau. Ich schätze. Aber von daher kann man das wirklich schön aus erster Hand dann bekommen. Und die Idee ist ja, wenn das gut ankommt, dass wir das regelmäßig machen und daraus berichten dann. Ja.
Genau, ich freue mich sehr, euch zu sagen, was ich so gehört habe. Müssen wir mal schauen, wie das dann am Ende so eintritt.
Geht los. Erstes Urteil, das ist eins, das wollen wir hier nur sehr kursorisch behandeln. Also wir haben insgesamt eine Sammlung von fünf Fällen ungefähr, die wir behandeln wollen, die wir nur überfliegen wollen, damit das hier nicht zu lange dauert. Aber das erste wollen wir in besonderem Maße kursorisch behandeln, weil wir das noch separat abhandeln werden. Das ist nämlich der ja durchaus gravierende Fall des zweiten Senats 2R16 aus 22 zum Thema mittelbarer Gesellschafterwechsel und Grunderwerbsteuer. Da geht es ja letztlich darum, was passiert in mittelbaren Strukturen mit grundstückshaltenden Objektgesellschaften, wenn die Beteiligungskette verlängert wird, und zwar nicht auf irgendwen, sondern auf eine Personengesellschaft. Und da ist in Abweichung zu allem, was eigentlich bisher so State of the Art war, der BFH dazu übergegangen zu sagen, das ist schon kein Zählvorgang für 1-2a, wenn eben so eine Personengesellschaft nun zwischengeschaltet wird, weil die transparent zu betrachten sei und bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise eben sich eigentlich nichts ändert. Und bei mittelbaren Gesellschafterwechseln sei eben die wirtschaftliche Betrachtungsweise auch ausschlaggebend. So, ich glaube, Jens, wir haben da ja schon viel zu diskutiert, ne? Das hat viele Weiterungen, die wir auch separat besprechen wollen. Dazu holen wir noch Michael Josten dann ins Boot. Das ist überwiegend natürlich was einem hilft, dem Steuerpflichtigen hilft. Man ist oft nicht mehr im 1-2a, ja, sondern in anderen Tatbeständen im 1 Absatz 3. Es gibt auch Fälle, in denen es zu Verschlechterungen für den Steuergünstigen führt, ganz also unerwartet im Grunde genommen. Also das ist, glaube ich, sehr im Detail zu besprechen. Das lassen wir hier aber weg. Jedenfalls kann man festhalten, absoluter Paradigmenwechsel.
Und eine wichtige Entscheidung, aber zu der ist ja auch jetzt schon viel geschrieben worden, ihr natürlich noch nicht in den Zeitschriften, aber jedenfalls auf LinkedIn, und ihr habt ja auch da Dinge veröffentlicht. Und ich weiß nicht, Götz, eigentlich war ja die Idee, jeden Tag einen, in Anführungszeichen, schrägen Fall zu veröffentlichen, der letztlich damit jedenfalls Berührung hat, weil man kann sich alles Mögliche dann vorstellen. Ja, ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist.
Der nächste kommt heute, aber wir mussten die Frequenz von täglich etwas runtersetzen, um hier den lieben LinkedIn-User nicht zu sehr auf den Nerv zu fallen. Gut, dann lassen wir die Grunderwerbsteuer hinter uns, gehen in die ertragsteuerlichen Themen rein, das ist auch erfreulich, und besprechen unser nächstes Urteil. Das ist der BFH vom 17. Oktober 2024, Rechtssache 3R1 aus 23. Das kam vom FG Münster zum BFH und beschreibt Situationen um die erweiterte Gewerbesteuerkürzung für Grundstücksunternehmen im Sinne des neuen Nummer 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz. Und zwar hat hier ein Steuerpflichtiger Vermietung betrieben mit einer Immobilie und letztlich diese Immobilie veräußert. Und wollte das als Mitternachtsgeschäft ausgestalten, hat aber in den Kaufvertrag geschrieben, Übergang, Besitz, Nutzen und Gefahr bezüglich dieser einzigen Immobilie der Gesellschaft am Beginn des 31.12.2016. Und nun ging es darum, ob hier für den Gewerbeertrag des Verkaufsjahres die erweiterte Gewerbesteuerkürzung in Anspruch genommen werden kann. Und Christian, was sagt der BFH zur Kürzung?
Der BFH sagt relativ deutlich nein, weil der gesamte Grundbesitz einen Tag vor Ablauf des Erhebungszeitraums veräußert wurde. Und ein Tag vor Ablauf des Erhebungszeitraums ist eben dann im Erhebungszeitraum, sodass die erweiterte Kürzung nicht gewährt werden kann. Bisschen erstaunlich ist in der Tat hier die vertragliche Regelung, die dem Fall zugrunde lag. Da hieß es nämlich ausdrücklich und zitiert zu Beginn des 31.12. Zitat Ende sollte Nutzen und Lasten übergehen. Und was der Hintergrund dieser Regel ist, das kann ich nicht beurteilen. Es hat aber eben ausgereicht, dass der BFH sagt, das ist während des Erhebungszeitraums 2016 in diesem Fall passiert und damit bestand das nicht während des ganzen Erhebungszeitraums und es gibt keine erweiterte Kürzung.
Das ist wirklich interessant, Christian, wie das da passiert ist. Also man versucht das ja so ein bisschen so zu rekonstruieren. Vielleicht war es ja so, dass der Vertrag erst so gedraftet war zu Beginn des 1.1. So, und dann wird man gesagt haben, so ist eigentlich ja gar nicht schlecht, für die laufenden Mieten wäre das ja okay gewesen. Aber damit hätten sie natürlich den Veräußerungserlös, den Veräußerungsgewinn aus der erweiterten Kürzung raus katapuliert und vielleicht hat dann irgendein Steuerkollege gesagt, Mensch, das muss der 31.12. sein, hat aber vergessen, das zu Beginn wegzumachen. Ja. Und deswegen, vielleicht hätte man doch sagen können, das ist wie so eine falsa Demonstratio, da hat man einfach Falschbezeichnung, schadet nicht. Und hier kommt ja auch gleich dazu, dass der BFH ja schon dann auch nochmal abschichtet. Ja? Also der kennt ja nicht nur den Tag, der kennt ja auch die Sekunde.
Ja? Das ist in der Tat so. Wir hatten ja eine ältere Entscheidung, wo der BFH zu einer ähnlichen Frage oder zur gleichen Frage gesagt hat, da ist tatsächlich nicht jede Sekunde einzeln zu sehen. Das war die Entscheidung 1R89 aus 03. Und da war die Vertragsklausel so, dass zum 31.12. um 23.59 Uhr Nutzen und Lasten übergehen sollten. Und da hat der BFH gesagt, naja, das passt schon, das ist noch im Erhebungszeitraum und aber nicht so weit drin, dass wir irgendwie die erweiterte Kürzung verlieren würden. Also da hat es ausgereicht. Und jetzt sind wir, wenn wir die beiden Entscheidungen nebeneinander legen, eigentlich so ein bisschen vor der Frage, was ist denn jetzt, wo schlägt das Fallbeil zu? Also zu Beginn des 31.12. ist zu früh, um 23.59 Uhr ist zu spät oder ist ausreichend spät. Was ist denn mit dem Tag dazwischen, der da so ins Land geht und wie genau muss man das messen? Da bleibst du ein bisschen Unsicherheit.
Also den testen wir mal lieber nicht aus. Ich glaube, es ist gut genug, dass wir jetzt wenigstens die eine Minute im Grunde genommen in zwei Urteilen ja relativ klar drin stehen haben, dass das funktioniert. Das wird ja hier so als technisch bedingte Ausnahme genannt. Das ist eigentlich wie eine juristische Sekunde davor. Gut, gibt Sicherheit und das ist ja durchaus was auch oft praktiziert wird hier, diese Mitternachtsgeschäfte. Insofern finde ich das eine sehr erfreuliche und ja Kontinuität schaffende Entscheidung.
Genau.
So, nächster Fall. BFH vom 20.11.2024, 6. Senat, 6R21 aus 22. Geht um Lohnsteuervorteile. Ganz vereinfacht ist hier ein Eigentümer-Ehepaar an einer Kapitalgesellschaft beteiligt mit einem Unternehmen und die haben einen Sohn, der offensichtlich nur so mitteltauglich ist, das Unternehmen alleine weiterzuführen, haben aber sehr fähige leitende Angestellte, gleich mehrere, eine davon ist die Klägerin, und übertragen also diese Beteiligungen, die sie haben, zum Teil auf ihren Sohn, als es um die Nachfolgesituation geht, aber auch zu einem großen Teil auf ihre leitenden Angestellten, in der Hoffnung, dass die eben dann das Geschäft gut weiterführen und dass da alles weiter funktioniert. Und da kam das Finanzamt auf den Plan und sagte, diese Übertragung von Anteilen an Mitarbeitern, kennt man ja nun durchaus aus anderen Bereichen, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, das ist nun ein lohnsteuerpflichtiger Sachvorteil.
Ganz genau. Und eigentlich, das hast du richtig angesprochen, sagt das Finanzamt das mit genau der Begründung, nämlich das ist ja so eine Art Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Und da haben wir ganz klar Richtlinien, das ist lohnsteuerpflichtig, Arbeitslohn und nichts anderes kann es ja hier sein. Die haben jeder der 4 Mitarbeiter ungefähr 5% übertragen bekommen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel für so ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, aber auf jeden Fall müssen wir da Lohnsteuer abziehen. Und da sagt der BFH, das müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Warum haben die denn diese Anteile an dem Unternehmen bekommen, die leitenden Angestellten? Klar, die waren angestellt, aber es ging ganz klar aus den vertraglichen Vereinbarungen hervor. Die haben das nicht bekommen, weil sie so gut gearbeitet haben oder weil sie angestellt sind, sondern weil man das Unternehmen für die Zukunft gut aufstellen wollte und diese Leute langfristig binden wollte, dass sie für dieses Unternehmen kämpfen. Und da gab es auch keine Klausel, die irgendwie sagte, das ist geknüpft an den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses oder sonst irgendwas, sondern die haben das ohne Bedingungen oder sonstige Einschränkungen oder Bezugnahme auf das Arbeitsverhältnis geschenkt bekommen. Und dann sagt der BFH, dann ist das Arbeitsverhältnis nicht der kausale Grund, warum die das bekommen, sondern eben die Nachfolgeplanung, die Fortführung des Unternehmens. Und dann unterliegt das nicht der Lohnsteuer.
Und vielleicht ist Kausalität auch zu wenig, Christian. Ja, vielleicht, wenn man so mal an unsere strafrechtliche Zeit im Studium zurückdenkt, ja, da hatten wir Kausalität und objektive Zurechnung. Und vielleicht ist es mehr sowas. Ja, weil kausal würde man ja sagen, ist es sicher auch veranlasst durch diese Tätigkeit. Ja, weil sonst wäre man wahrscheinlich gar nicht da sozusagen auf den Schirm geraten, dass man überhaupt was bekommt. Ja, aber es ist eben nicht, steht nicht in dem Synalagma, ja, zu der Tätigkeit. Ja, also sozusagen, ich bekomme nicht die Anteile als Gegenleistung für meine Tätigkeit, sondern eben, und das ist der Punkt, eben für die Unternehmensnachfolge. Und ja, deswegen, mich hat das total gewundert in der Vorbesprechung auch hier von unserem Podcast, also wie also so eine Entscheidung auch dazu Gericht kommen kann, weil wenn man so mal dran fühlt, würde man doch sofort sagen, ja, das ist ein Nachfolgefall, das ist eine Schenkung, das hat nichts mit Lohnsteuer zu tun.
Zumal ja hier die Übertragung deutlich jetzt über so 1% Mitarbeiterbeteiligung hinausging. Hier stehen ja offensichtlich andere Motive dahinter. Ich glaube, Herr Wacker hätte seine Freude, dass hier das Veranlassungsprinzip in wertender Art und Weise angewendet wurde. Und ich glaube, wir freuen uns auch, dass es hier zu dem für uns richtig erscheinenden Ergebnis auch führt. Ne?
Ja, das ist so. Und der BFH hat das ja auch deutlich gemacht, da hast du vollkommen recht, Jens, die Kausalität ist nicht ausreichend. Er hat ja auch gesagt, es kommt auf die maßgebliche Veranlassung an. Was hat hier diese Schenkung maßgeblich oder die Übertragung maßgeblich veranlasst? Und das war eben nicht das Arbeitsverhältnis.
So, nächstes Urteil, auch interessant. Es handelt sich um die Frage der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen im Zusammenhang mit Swap-Geschäften. Das ist das Urteil vom 19. November 2024, 8. Senat, 8 R26 aus 21 und reiht sich ein letztlich in eine Reihe von Urteilen, auch aus dem Jahr 2023, zu Swap-Geschäften. Jetzt werden viele sagen, Swap-Geschäfte, das interessiert mich nicht, was ist das? Aber wir müssen in unserer Praxis ja schon sagen, da sehen wir viel, viel häufiger als vielleicht auch früher, weil natürlich die Zinsunsicherheiten dazu führen, dass viel mehr Steuerpflichtige auch ihre Risiken aus Darlehensverträgen, aus variabel verzinsten Darlehen irgendwie absichern durch gegenläufige Swap-Geschäfte. Das ist ja letztlich der Swap, ein Zinsswap führt ja dazu, dass man eigentlich ein variables Zinsniveau durch ein exakt gegenläufiges Geschäft absichern kann und dann wirtschaftlich am Ende bei sowas wie einem synthetisch produzierten Festzins herauskommt. Und das gibt es natürlich in unterschiedlichen Spielarten, auch als Währungsswap, um Währungsrisiken abzufedern. Es kann eben ein Sicherungsgeschäft sein, es kann aber eben auch bei isolierter Betrachtung irgendwo ein Spekulationsgeschäft sein. Und genau in dieser Gemengelage spielt auch dieses Urteil. Und um ein bisschen konkreter zu werden, in dem Urteil ging es um Vermietungseinkünfte. Eine gewerbliche KG, der Klägerin, hatte eine Immobilie und darauf ein Darlehen letztlich abgeschlossen, zahlte variablen Zins und hat dann im Rahmen einer Umschuldungsmaßnahme wurden die Zinskonditionen angepasst und dann wurde für die Zukunft eben dieses Zinsrisiko, das Variable, geswappt und zu einem synthetischen Festzins umgebaut. So, und das lief jetzt bis 2017 so durch und dann stellte man plötzlich fest, also so ein Swap läuft dann so, dass man hier in einem laufende Prämie zahlt, also man zahlt einmal den Zins für das Darlehen, dann eine laufende Prämie für diesen Swap Und jetzt ist es dazu gekommen, dass in 2017 man festgestellt hat, der Swap ist eigentlich zu teuer, das lohnt sich für die Zukunft nicht mehr und hat den Swap aufgelöst. Und in dem Zusammenhang ist es eigentlich vergleichbar wie mit so einer Vorfälligkeitsentschädigung, musste letztlich der Geschäftspartner, die Bank, mit der Swap abgeschlossen wurde, abgefunden werden, also kompensiert werden dafür, dass eigentlich die Swap-Zahlungen für die Zukunft jetzt entgangen sind. Und es geht um die Abzugsfähigkeit letztlich dieser Zahlung auf von den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten. Und, nee, genau, Christian, damit wollte ich eigentlich ja nicht überleiten.
Die Klägerin hat, so wie Götz das ja auch schon eingeleitet hat, hat letztlich argumentiert, grob zusammengefasst, naja, das Ganze ist zur Sicherung meines Darlehenszinses, den ich für die Vermietung und Verpachtung brauche. Deswegen die laufenden Kosten waren auch unstreitig nach dieser Entscheidung abziehbar als Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung. Und sie hat auch gesagt, die Veräußerung des Swap-Geschäfts oder die Beendigung dieses Swaps, das sind letztlich die Kosten, die damit verursacht sind, dienen auch der Vermietung und Verpachtung, weil ich jetzt eben weniger Kosten habe, was meine Einkünfte da erhöht. Und deswegen müssen wir diese Kosten auch als Werbungskosten abziehen. Und das kann man so sehen, wenn man das so als Vorfälligkeitsentschädigung gleichlaufend sieht, dieses Swap-Geschäft. Da muss man aber sagen, der BFH sieht das anders. Der 8. Senat hat hier gesagt, diese Beendigung des Swap-Geschäfts, das ist was, was losgelöst ist von diesen Vermietungseinkünften. Man mag das zwar gemacht haben für diesen Darlehensvertrag, um den Zins zu sichern, um den letztlich zu so einem synthetischen Festzins werden zu lassen. Solange das parallel lief, ist das auch gar kein Problem. Dann sind diese Kosten auch als Werbungskosten abziehbar bei Vermietung und Verpachtung. Sobald man aber als Steuerpflichtiger diesen Zusammenhang letztlich durchbricht und sagt, jetzt beenden wir das Swap-Geschäft, ohne das Darlehensgeschäft auch zu beenden oder umzustrukturieren, dann begebe ich mich, ja, überspitzt formuliert, zehnten Auges in eine andere Einkunftsart, nämlich in den 20, wo es einen Veräußerungstatbestand gibt. Und dann bin ich eben bei 20 ESDG, kann da die Kosten mehr oder weniger geltend machen. Dazu können wir gleich noch sprechen. Aber ich bin nicht mehr bei Vermietung und Verpachtung. Diese Kosten sind keine Werbungskosten dort.
Ja, das kann ja, also ich halte das für im Ergebnis nicht für richtig, muss man sagen. Ja, also weil jedenfalls für den Fall, der hier geschildert wird, ja, wo im Grunde über die Laufzeit man sagt, das Sicherungsgeschäft ist so eng verbunden mit dem Darlehen, dass wir es als Einheit sehen und deswegen lassen wir das im Abzug zu. Das heißt, das ist eine geschlossene Position. Ja, und was man ja eigentlich nicht will, ist so, kann man kritisieren oder auch nicht, dass man jetzt plötzlich so einfach Wetten, also offene Geschäfte, offene Termingeschäfte hier plötzlich im Grunde in steuerlichen Abzug bringt. Aber das haben wir ja nicht. Ja, das ist eine geschlossene Position. Das heißt, das Risiko ist abgesichert. Und wenn ich das auflöse, ja, diese Position, zu welchem Zeitpunkt auch immer, ja, dann ist das die letzte logische Sekunde dieser vernünftigen Tätigkeit. Das ist so ähnlich wie im ASTG. Ja, wenn wir im Grunde da eine passive oder eine aktive Tätigkeit haben, ja, also so eine aktive Tätigkeit und dann veräußere ich das Asset, ja, dann ist es ja auch so, dass man sagt, ja, Veräußerung, das steht ja nicht im Aktivkatalog vom 8 ASTG. Und trotzdem sagt der BFH, ja, funktionaler Zusammenhang und das ist sozusagen der letzte Akt dieser aktiven Tätigkeit. Und das ist halt hier genau dasselbe. Ja, und deswegen, glaube ich, muss man das mal jedenfalls für den Fall eigentlich anders beantworten.
Ja, da kommt ja auch noch dazu, dass tatsächlich diese Entschädigung, die die Steuerpflichtige zahlen musste für die Beendigung des Swap-Geschäfts, die entsprach ziemlich genau den Kosten, die sie halt hochgerechnet für die Laufzeit hätte zahlen müssen. Also ganz dein Beispiel, eben. Götz, Vorfälligkeitsentschädigung ist ziemlich gut. Wirtschaftlich würde man das so sehen, das wurde aber jetzt vom BFH anders gesehen.
Man muss dazu sagen, vielleicht auch um das einzuordnen, das ist ja eine Situation, die wird in der Literatur als isolierter Closeout bezeichnet. Also eine Veränderung des Swap-Geschäfts ohne das Darlehen. Das lief nämlich weiter. Es gibt ein Urteil des FG Rheinland-Pfalz, das eben die andere Situation zu beurteilen hatte. Das Urteil ist rechtskräftig geworden. Die Revision war zwar zugelassen, ist aber, ich habe nicht nachvollzogen, aus welchem Grund, aber ist dazu nicht gekommen, in der das FG Rheinland-Pfalz ganz deutlich sagt, dass in der Situation des nicht isolierten, sondern des vollständigen Closeouts, also Darlehen beenden und Swap beenden vorher, dass dann wiederum diese Auflösungszahlung an den Swap-Partner auch wie eine Vorfälligkeitsentschädigung als Werbungskosten geltend gemacht werden kann. zeigt halt auch so ein bisschen, wie unterschiedlich dann die Ergebnisse sein können. Vielleicht ein Punkt noch, Christian, du hattest das vorher angedeutet. Warum ist das eigentlich so interessant, ob wir im 21 sind hier im Veranlassungszusammenhang oder ob wir ein Geschäft nach 20 haben? Das liegt natürlich daran, dass wir im 20 die Verlustverrechnungsverbote haben nach 20 Absatz 6.
Genau.
Das war zum Streitzeitpunkt war das natürlich noch viel schlimmer, weil wir da noch den 20 Absatz 6 Satz 5 und Co. hatten, die bei Termingeschäften die Verlustverrechnung von vornherein auf 20.000 Euro beschränkt haben. Die sind ja jetzt durch das JSTG 2024 weggefallen, sodass wir eigentlich wieder großzügiger sind und zumindest mal innerhalb der Schedule des 20 auch diese Verluste verrechnen können, sodass es eigentlich wieder ein bisschen nicht mehr ganz so gravierend ist, wenn jemand jedenfalls auch Kapitaleinkünfte hat, wie früher. Also es ist nicht mehr ganz so dramatisch, hier aus dem 21 rauszufallen und mit dem Swap in den 20 reinzurutschen mit diesen Verlusten. Gut. Ich wollte vielleicht noch zwei Hinweise geben. Mit Swap-Geschäften gibt es ja noch zwei weitere Rechtsfragen. Also nur der Hinweis, dass es da eben in letzter Vergangenheit zahllose Urteile dazu gegeben hat, auch wahrscheinlich, weil die Sachen in der Tat einfach häufiger aufpoppen. Die nächste Frage, die man sich ja stellen muss bei Swap-Geschäften, wenn sie zum Beispiel zu einem 15er Geschäftsbetrieb, im Gewerbebetrieb aus so einem veranlasst sind, ist, ob die Abzugsverbote aus 15 Absatz 4 greifen. Was ja dann nicht der Fall ist, wenn ein objektiver Nutzungs- und Funktionszusammenhang zu dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb besteht. Da gibt es also viel, kann man schauen. Und die nächste Frage, die sich stellt, die aber auch in der Qualität abweicht von allem, was wir jetzt besprochen haben, ist, ob eigentlich Swap-Aufwendungen für Zwecke der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung Entgelte für Schulden sind, also für 8 Absatz 1 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz und parallel laufend dazu, ob das eigentlich Zinsen im Sinne der Zinsschranke sind. Sind Fragen, das wird noch strenger betrachtet als die anderen Sachen, nur dass man das auf dem Schirm hat, da sind eben eigentlich drei Fragen, die dahinter stehen. Also erster, wo wird der Swap hin veranlasst? Ja, 21, 15, 20, dann bei 15 ist 15, 4 einschlägig und dann noch Hinzurechnung und Zinsschranke. So, dann schnell nächstes Urteil und dann auch letztes von den Entscheidungen, die getroffen wurden. Dann gehen wir in die mündlichen Verhandlungen. Das ist das Urteil vom 30. Oktober 2024, 4R19 aus 22. Geht um die erweiterte Kürzung mal wieder. Man sieht, streitanfälliges Gebiet, das weiß man ja, im Zusammenhang mit einer Betriebsverpachtung. Der Sachverhalt ist jetzt mal stark vereinfacht so, eine Kläger-KG verfügte im Wesentlichen über ein großes Grundstück, so ein Gewerbezentrum, da wurde ein Autohandel drin betrieben. Die ganzen Betriebsvorrichtungen, Tische, was auch immer, Hebebühnen und so, die wurden alle verkauft an einen Nachfolger, also an einen Käufer, der dann da fortan also dieses Autohaus dann betrieben hat. Nur die Immobilie, die wurde fortan verpachtet und zwar im Rahmen einer Betriebsverpachtung im Ganzen. Also im Grunde genommen wurde verpachtet, was noch übrig war, nämlich im Wesentlichen diese Immobilie. Und die Frage war, können diese Vermietungseinkünfte aus der Verpachtung dieses Betriebs, Klammer auf, der nur aus einer Immobilie bestand, Klammer zu, kann für den eigentlich die erweiterte Gewerbesteuerkürzung für Grundstücksunternehmen nach 9 Nummer 1 Satz 2 geltend gemacht werden? Christian.
Ja, da sagt jetzt der BFH eigentlich sehr positiv aus steuerpflichtigen Sicht, das ist der Fall, kann man geltend machen, denn wo das jetzt zivilrechtlich genau sitzt, das Grundstück, spielt eigentlich keine direkte Rolle. Es geht vor allem darum, dass wir tatsächlich hier Grundstücksverwaltung und Nutzung haben. Und ob das jetzt im Sonderbetriebsvermögen eine Personengesellschaft sitzt oder im Gesamthandelsvermögen, das ist egal, solange klar ist, es wird eine Immobilie vermietet. Und das war hier der Fall und deswegen schaut er letztlich durch und sagt, wir haben hier bebauten Grundbesitz, das reicht aus. Das ist sehr stark zusammendestilliert, das Ergebnis dieser Entscheidung.
Ja, interessant ist ja auch, dass eigentlich damit die Grundsätze, die bisher galten, so ein kleines bisschen eingeschränkt werden, aber nur im logischen Bereich. Also man sagt ja eigentlich, dass eine Betriebsverpachtung im Ganzen die erweiterte Gewerbesteuerkürzung ausschließt. Klar, weil da ja meistens eben mehr Sachen als nur Grundstücke verpachtet werden. Aber so pauschal kann man das eben nicht sagen. Wenn der Betrieb zufälligerweise aufgrund seines Zuschnitts ausschließlich aus Grundstücken besteht, dann muss die erweiterte Kürzung auch für eine Betriebsverpachtung im Ganzen eben greifen. Was ich nicht so ganz dem Urteil nehmen konnte, ist, ob das auch gilt, wenn ganz überwiegend nur Grundstücke verpachtet werden und da vielleicht noch irgendein Kleinkram mit dabei ist in der Betriebsverpachtung.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, da musst du in diese Verschmutzungsgrenze wahrscheinlich dann irgendwie rein. Ja?
Da ist der BfH ja eigentlich sehr streng, ja.
Genau, genau. Deswegen, ich glaube, du musst dich dann wahrscheinlich schon auf die Immobilie beschränken. Ja? Dann macht es auch Sinn, muss man sagen, ja, dass sich hier wieder mal im Steuerrecht, dass die wirtschaftliche Betrachtung durchsetzt, also Substance over Form. Ja.
Ja, nur es gibt natürlich diese Ausnahme, dass dieser zwingend notwendige Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung unschädlich ist, als unschädliche Nebentätigkeit. Da kann man natürlich in der Situation fragen, ob das so belanglose Kleinigkeiten, jetzt mal ganz unabhängig von dem super strengen Ausschließlichkeitsgebot, da unter dieser Ausnahme zu subsumieren sind. Aber da ist dem BfH jetzt auch nicht mehr zu entnehmen, weil es nicht entscheidungsrelevant war, weil es hier sich nur noch um diese Immobilie handelte.
Ja,
genau.
Gut. So, Christian, erzähl, was du zu berichten hast, aus welchen mündlichen Verhandlungen. Zwei Stück haben wir ja ausgewählt.
Genau, wir haben im Januar ein paar mündliche Verhandlungen beim Bundesfinanzhof besucht, weil wir entweder selbst dort tätig waren oder das interessante, potenziell interessante mündliche Verhandlungen waren. Und da kann ich gern berichten, was so unser Eindruck war dort. Wir haben zwei größere mündliche Verhandlungen und einen vielleicht ein bisschen skurrilen Fall. Ich würde ihn gerne vorziehen. Das ist eine Frage, die jetzt immer wieder gestellt wird, aber vielleicht gar nicht so relevant ist. Es ist die Frage, inwiefern hat man als Steuerpflichtiger aus der DSGVO einen Anspruch darauf, seine Daten bei der Finanzverwaltung einzusehen und zu erhalten. Und da hat sich jemand an das Finanzamt gewandt und dann ans Finanzgericht und schließlich zum BfH ist er gekommen und hat gesagt, ich brauche doch bitte meine Unterlagen für meine Firmengruppe, die möchte ich alle sehen und ich möchte außerdem Informationen darüber, wer hat die woher bekommen und wo gehen die auch alle hin, also ins Ausland, an wen werden die weitergeleitet. Und dann hat das Finanzamt gesagt, also gut, wir verstehen deinen Antrag so, du willst Akteneinsicht, hier ist Akteneinsicht, kannst du gerne angucken, komm vorbei, kannst du ja auch kopieren, kostet 30 Cent pro Seite. Und dann hat der Steuerpflichtige gesagt, das kann doch nicht richtig sein. Ich möchte diese Unterlagen bitte komplett haben und ich zahle auch keinen Euro dafür, dass ich das kopieren muss. Das soll mir, steht in der DSGVO, das soll mir zur Verfügung gestellt werden. Und zur Verfügung stellen ist nicht, ich gehe da hin und schaue mal rein. Das ist viel weiter als Akteneinsicht. Und dann hat das Finanzgericht gesagt, nee, also Akteneinsicht ist schon das Richtige. Du kannst alles sehen und dass das was kostet, wenn du kopierst, ist nicht so schlimm. Das hindert dich nicht. Und dann ist der Steuerpflichtige zum Bundesfinanzhof gegangen, um sein Begehren weiter zu verfolgen. Und in der Zwischenzeit hat er trotzdem Akteneinsicht genommen und musste dann an Kopierkosten 450 Euro aufwenden und hat dann beim Bundesfinanzhof offenbar den Antrag gestellt, er möchte jetzt diese 450 Euro als Schadensersatz bekommen und außerdem möchte er sein Begehren dahingehend konkretisieren, dass jetzt er noch einen Anspruch nach DSGVO hat für die Teile, die er noch nicht gesehen hat, ohne die genauer zu bezeichnen. Und das ist dann etwas merkwürdig in der mündlichen Verhandlung gewesen, weil keiner so genau wusste, was ist denn jetzt eigentlich gewollt. Abgesehen von diesen 450 Euro Kopierkosten, für die sich der BfH nicht zuständig erklärt hat. Und außerdem war dann noch die Frage, ist denn der DSGVO-Anspruch schon erfüllt durch die Akteneinsicht oder nicht? Ist das eine Rechtsfrage oder eine Tatsachenfrage? Und weil man in der mündlichen Verhandlung jedenfalls nicht hören konnte, inwieweit er schon was gesehen hat oder was noch nicht gesehen hat, würde ich davon ausgehen, dass am Ende diese Frage, was hast du schon gesehen und ist damit dein DSGVO-Anspruch erfüllt, zurückverwiesen wird vielleicht an das Finanzgericht, das dann da nochmal genauer ermitteln muss, was er denn schon bekommen hat. Also ein Randfall, nicht besonders praxisrelevant, aber es wird in der Beratungspraxis immer wieder mal darüber diskutiert, wie weit kommt man mit der DSGVO beim Finanzamt, und das deutet eher darauf hin, dass das eher nicht so weit ist, jedenfalls dann, wenn sich das Finanzamt eigentlich kooperativ verhält und Akteneinsicht gewährt, auch wenn auch darüber hinaus nichts. Das ist der erste Fall, den wir dieses Jahr besucht hatten. Wir haben auch noch vielleicht ein bisschen praxisrelevantere Fälle. Das ist ein Fall zu 15a Einkommensteuergesetz. Das war die mündliche Verhandlung von vor 2 Wochen beim Bundesfinanzhof. Und da ging es letztlich um die Frage, inwieweit muss ich hier bei einer Personengesellschaft, inwieweit kann ich meine Verluste abziehen als Kommanditistin? Und da war eine Kommanditistin, die hat sich beteiligt an der Personengesellschaft und hat im ersten Schritt mal die Hafteinlage, also die handelsrechtliche Einlage, erhöht auf 1 Million Euro, hat davon auch einen großen Teil schon dann geleistet, aber eben nicht alles. Da blieben noch gut 400.000 Euro übrig, hat dann über die Jahre immer wieder Verluste gehabt und hat jetzt im Streitjahr 2016 eine Entnahme getätigt, die dazu führte, dass man, wenn man in den 15a Absatz 3 schaut, eine sogenannte Einlageminderung hat. Also man hat was entnommen und dadurch hat sich das negative Kapitalkonto erhöht. Und dann hat die Personengesellschaft gesagt, naja, das macht ja nichts, weil die Hafteinlage ist ja noch gar nicht vollständig erbracht. Das heißt, ich kann ohnehin noch meine Kommanditistin in Anspruch nehmen, beziehungsweise die Gläubiger können das. Deswegen ist die Ausnahme hier nicht einschlägig. Wir kommen also dazu, dass wir die Verluste voll abziehen dürfen. Und das Finanzamt sagt, nee, das ist nicht der Fall, weil im 15a Absatz 3 steht drin, erstens, wenn das Kapitalkonto durch eine Entnahme weiter negativ wird, dann sind wir in der 15a-Begrenzung drin. Und da kommt man nur raus, soweit aufgrund der Entnahme sich die Haftsumme erhöht. Und hier ist es, das war unstreitig, nicht aufgrund dieser Entnahme im Streit ja passiert, sondern einfach, weil die Einlage noch nicht voll geleistet war. Also die Haftsumme war immer noch da und stand auch schon vorher fest. Und da ist mein Eindruck aus der mündlichen Verhandlung, dass der Bundesfinanzhof schon dazu tendiert zu sagen, ist, also so eng können wir diese Ausnahmen oder die Rückausnahme nicht auslegen. Relevant ist, bist du als Kommanditist, trägst du noch wirtschaftliches Risiko durch diese Verluste? Und warum du das trägst, ist so ein bisschen egal. Also entweder, weil du durch die Entnahme deine Haftung wieder aufleben lässt oder aber, weil die Haftung ohnehin besteht, die handelsrechtliche, weil du deine Einlage noch gar nicht geleistet hast. Das ist, spielt keine Rolle, auch wenn der Wortlaut vielleicht was anderes andeutet. Wir müssen das wirtschaftlich sehen. Und hier ist der Fall so gewesen, dass eben noch zu haften war. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass hier die Einschränkung des 15a nicht zur Geltung kommt. Das ist der zweite Fall gewesen. Und dann hätten wir noch einen dritten Fall. Das war die Frage zur Remittance Basis Besteuerung in England. Das ist unser Lieblingsfall. Das ist letztlich die Frage im Rahmen von 2 Außensteuergesetz, ob es sich bei der Remittance Basis Besteuerung in England, die ja bis dieses Jahr, also noch besteht sie, aber jetzt dann abgeschafft wird, nach vielen 100 Jahren, ob das denn eine Vorzugsbesteuerung ist, die der allgemeinen dem allgemeinen Besteuerungssystem Großbritanniens gegenübersteht. Und wenn das eine Vorzugsbesteuerung ist, dann sind wir in der erweiterten beschränkten Steuerpflicht nach 2 Außensteuergesetz. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wären wir hier nicht drin. Der Fall ist eigentlich ein sehr simpler Fall. Es ist eine Mandantin aus Deutschland nach England gezogen, unterlag dort der Remittance-Basis-Besteuerung und hat Kapitaleinkünfte erzielt, die damit besteuert wurden. Und da
aus Deutschland Kapitaleinkünfte.
Genau, deutsche Kapitaleinkünfte erzielt, die dann eben der Remittance-Basis-Besteuerung in England unterlagen. Und das Finanzamt hat gesagt, das musst du in Deutschland versteuern, weil in England unterliegst du ja dieser Remittance-Basis-Besteuerung und das ist eine Vorzugsbesteuerung. Da hat das Finanzgericht damals gesagt, naja, also wir müssen erstmal klären mit sachverständigen Gutachten, was ist denn eigentlich das allgemeine Besteuerungssystem Großbritanniens und was ist eine Vorzugssteuer, und ist dann zu der Feststellung gekommen, das ist schon Teil des allgemeinen Besteuerungssystems, diese Remittance Basis Besteuerung. Es ist aber trotzdem auch eine Vorzugsbesteuerung. So, das ist, hat sich mir nicht ganz erschlossen, wie dieser, ja, dieser Widerspruch aufzulösen ist. Das haben wir dann auch beim BFH nochmal deutlich gemacht, dass wir da einen Widerspruch sehen. Wir haben aber nicht den Eindruck, dass der BFH uns da folgt, muss man leider sagen.
Ja, muss man sagen, obwohl wir natürlich gekämpft haben wie die Löwen und auch versucht haben zu erklären, wo das eigentlich herkommt, die Besteuerung von Remittance Basis. Ja? Und ich glaube, die allermeisten unserer Zuhörer, die werden ja glauben, Das haben die Briten mal irgendwann eingeführt vor ein paar Jahren, um irgendwelche russischen Oligarchen anzuziehen. So, das ist ja immer so das Bild, das man so mit sich rumträgt. Aber das ist mitnichten so. Ja. Das ist vor vielen hundert Jahren ist das irgendwie eingeführt worden. Und zwar diente das dazu, ich meine, wir wissen das, die Briten, das war mal eine große Kolonialmacht. Ja, und die hatten ihre ja, Gesandten und was auch immer, ja, also Vertreter weltweit. Ja, und wenn man sich so jemand vorstellt, so ein Inder, ja, oder jemand, ein Brite, der da in Indien gelebt hat, hatte vielleicht auch noch eine Wohnung in London oder ein Haus, aber hat da eigentlich nicht gelebt. Ja, da fragte man sich, muss der eigentlich besteuert werden? Ja, und der hat natürlich dann von Indien aus irgendwie Schiffe mit seinen Gütern nach England geschickt und hat gesagt, das wollen wir erst besteuern, wenn es da ist. Also eigentlich eine Form des Zuflusses, ja, weil so ein Schiff, das kann auch mal untergehen, da kann es Piraten geben und sonst was. Ja, und da kam das mal ursprünglich her. Ja, das ist im Grunde also eine Form der beschränkten Steuerpflicht. Ja, also wo man gesagt hat, also ja, wir modifizieren hier in Zufluss, Schrägstrich, die Frage, wann jemand eben beschränkt steuerpflichtig ist. Ja, und das ist ja eben in dem Fall der Remittance-Based-Besteuerung, also Non-Dom, erst wenn es ihm nach UK zufließt. Ja, und wie gesagt, das ja, hat wie gesagt auch unser Gutachter oder hat der Gutachter auch festgestellt, dass es Teil dieses Systems ist und trotzdem konnte man sich, oder wenn wir sehen, kann man sich wahrscheinlich nicht davon lösen, dass das doch irgendwie, jedenfalls aus deutscher Sicht, ein bisschen unnatürlich vorkommt, ja.
Genau, die Bedeutung des Falles ist vielleicht jetzt nicht mehr so groß, weil die Besteuerung, wie gesagt, jetzt abgeschafft wird. Aber man muss schon sagen, dass das ja eine lange Vorgeschichte hatte und dass es natürlich auch in der mündlichen Verhandlung alles Mögliche diskutiert wurde und auch ja ganz grundlegende Fragen diskutiert worden. Inwieweit kann denn der Staat durch so eine Besteuerung seine Bürger hindern, wegzuziehen beispielsweise? Ob das Erfolg hat, das wird man sehen.
Genau, aber kann man, glaube ich, jedem empfehlen, auch so mündliche Verhandlungen beim Präsidentensenat, beim BfH mal zu machen. Ja, also das muss man schon sagen, da wird ausführlich diskutiert, hoch und runter. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, Christian, bestimmt 2 Stunden. Und alle durften zu Wort kommen, ihre Dinge loswerden. Man hat auch das Gefühl, dass sich das Gericht damit ernsthaft beschäftigt. Also das war auch insoweit eine gute Erfahrung.
Das stimmt. Genau, also das war's von meiner Seite. Mehr Verhandlungen haben wir nicht beobachtet im Januar, aber für den Februar stehen schon wieder ein paar auf dem Plan und dann werden wir berichten.
Sehr gut, dann sprechen wir uns im Februar. Macht's gut.
Tipptopp.
Dankeschön.
TaxPod, der Steuerpodcast.